Ja, ich weiß, dass es Eisfischen gibt. Ich komme ja aus einem Land, wo das häufig gemacht wird, aus dem Iglu. Aber ja, müssen wir hier nicht ausprobieren.
Ein Loch ist im Eis, oh Harry, ein Loch ist im Eis, oh Harry, ein Loch. Ja, das nervt mich, ihr beiden, oh Bernhard, oh Christoph, ja, es nervt mich, ihr beiden, es nervt! Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer und wisst ihr, wer mehr Qualität hat als das Eis in Herning? Bernd Schwickerath!
Achso, ich dachte, du sagst jetzt dein alter Gesangslehrer. Was war das ja gerade für eine Nummer? Aber vom Feinsten, Herr Fetzer. Herzlich willkommen.
Aber ich finde, ich fall ganz gut, dass Harry Kreis, wir sprechen über die Eisqualität ja dann später auch nochmal, aber da auch so ein bisschen Humor gezeigt hat. Na, die Frage war natürlich, ja, Eisfischen, Loch im Eis. Aber ja, ich glaube, sie haben alle nicht so richtig gewusst, dürfen sie jetzt richtig ab K. Punkt, Punkt, Punkt über diese Situation oder müssen sie sich zurückhalten? Insofern hat es Harry Kreis, finde ich, ganz diplomatisch und trotzdem witzig gelöst.
Absolut, wobei ich ehrlich gesagt finde, dass das manchmal ein bisschen lächerlich ist, wie hier rumgedruckst wird. Also man wird ja wohl sagen können, dass das Eis schlecht ist. Das sieht doch auch jeder. Also naja, das ist manchmal ein bisschen zu viel Angst. Und ehrlich, ohne jetzt das ganz große Rad hier drehen zu wollen, ich finde immer, weißt du, das Eis, okay, das erzählt ja immer von sich selber, ja, wir sind eben nicht die Fußballer, hier sind nicht alle abgehoben, hier kommen nicht nur Phrasen, hier wird noch vernünftig geantwortet. Und wenn es um solche Themen geht, dann wird es aber auch sehr schnell phrasig und sehr schnell sehr defensiv. Also da könnten die ruhig ein bisschen offensiver sein, wobei ein paar Leute es ja sind, werden wir nachher hören. Philipp Gruber hat ja schon ganz klar was dazu gesagt.
Schauen wir erst auf Sportliche. Deutschland gewinnt 5:2 gegen Norwegen, dritter Sieg im dritten Spiel.
Es war ein harter Kampf. Die Norweger, die fordern dich jedes Mal im Zweikampf. Die kämpfen um jede Scheibe. Man hat es auch gesehen. Die haben echt Druck gemacht. Auch zum Schluss im Powerplay haben sie immer Druck gemacht. Da hatten wir, ja, ich sag jetzt mal, Mühe damit. Aber die Jungs sind dran geblieben. Haben sich so gut wie möglich angepasst und letztendlich, wie gesagt, verdient mit 5:2 vom Eis gegangen.
Ja, war auf jeden Fall, Bernd, das härteste Spiel im wahrsten Sinne des Wortes bis jetzt, aber auch der beste Gegner. Die Norweger hatten vorher ja zweimal knapp verloren, gerade dieses 1:2 dann im zweiten Spiel, dieses knappe Ergebnis hat schon auch gezeigt, okay, die können was. Erstes Spiel gegen Kasachstan, 1:2 verloren, da habe ich mir auch gedacht, okay, die Kasachen jetzt eigentlich eher in Abstiegsgefahr, aber dann hat sich Norwegen gesteigert, hat 1:2 nur gegen Tschechien verloren und jetzt eben auch gegen Deutschland echt eine gute Leistung gezeigt und vor allem hart dagegen gehalten.
Ja, ich fand's okay. Ich fand's insgesamt war das aber ein ziemlich rumpeliges Eishockeyspiel. Jetzt gar nicht nur wegen der Härte, sondern auch Eisqualität. Also schön anzugucken war es nicht, muss ich mal sagen. Aber man muss natürlich auf der anderen Seite sagen, die deutsche Mannschaft gewinnt dann auch so ein Spiel mit 3 Toren Abstand. Und dann ist ja auch eine Entwicklung.
Ja, ich finde ganz interessant, wie dann dieses Ergebnis und der Spielverlauf so irgendwie eingeordnet werden. Ja, zwischenzeitlich waren die Expected Goals mal komplett ausgeglichen. Ja, also da hat Deutschland einfach deutlich mehr Effizienz gezeigt, hat einen guten Torwart natürlich gehabt mit Philipp Gruber und sehr guten Torwart. Aber ich finde auch die Norweger, ja, wenn man sich die Mannschaft, ich habe das Spiel ja kommentiert, also habe dann schon mal geschaut, wer war die letzten Jahre da mit dabei, wer ist da aktuell mit dabei. Natürlich die Olims haben wir angesprochen. Auch so ein Thoresen, der ja wirklich 10 Weltmeisterschaften gespielt hat und da ja auch Kapitän war, hat nach der Olympia-Quali seinen Rücktritt erklärt, also auch nicht mit dabei. Und dann finde ich die Mannschaft schon ganz cool.
Zuccarello nicht zu vergessen, ne?
Zuccarello nicht mit dabei, auch, Haukeland ja. Im Tor natürlich, der ja gefehlt hat, ne? Also der gute Spieler, die nicht mit dabei sind, aber ich finde die Mannschaft, haben einfach ein paar junge Spieler, vor allem voran natürlich Solberg in der Defensive und Brancek Nygaard, der sein erstes Spiel gemacht hat in der Offensive, also die nächsten Jahre dann so, wenn die mal Mitte 20 sind, haben die Norweger, glaube ich, wieder eine richtig gute Mannschaft.
Ja, haben wir schon drüber gesprochen, dass die in letzter Zeit ja auch sogar höhere Draftpicks hatten als zum Beispiel Deutsche oder Schweizer, also hat sich auf jeden Fall was entwickelt in Norwegen. Ich fand trotzdem, die sind natürlich schon sehr über Härte gekommen. Die sind jetzt nicht irgendwie über spielerische Lösungen gekommen und haben die Deutschen jetzt nicht wirklich auch mal komplett eingeschnürt, also abgesehen von Überzahl oder so. Ne? Also so fand ich das jetzt auch nicht so die Megaleistung, aber du hast natürlich recht, es war von den 3 Spielen bisher mit Abstand das Schwierigste.
Ich würde sagen, ich habe ab und zu schon mal gepumpt, aber ich glaube, es ist ganz normales und ja, hat Spaß gemacht mitzuspielen. Wichtiger Sieg für uns und jetzt machen wir weiter.
Tim Stützle mit dem Debüt in der Reihe mit Michaelis und mit Elitz. Leo Pföderl musste weichen, offiziell Load Management, also ein bisschen geschont. Wir haben ja vorher schon drüber gesprochen, du hast gesagt, ja, Yasin Elitz eigentlich von den Leistungen, wäre er derjenige, der eher gefährdet ist. Leo Pföderl, bisschen anderer Spielertyp. Man muss sagen, dass da Harry Kreis wieder ein Händchen bewiesen hat und da hat wieder eine Reihe dann zusammengespielt, die sich ganz gut versteht, die vor allem dann gleich das 1:0 gemacht hat. Ne? Dieser Schusspass von Michaelis auf Stützle war gleich seine erste Aktion, früh im Spiel, fälscht ab und da macht Elitz tatsächlich, der bis jetzt eben noch nicht so überzeugt hat, dann per Nachschuss gleich sein erstes Tor. Also Tim Stützle in dieser Reihe, wie hat er dir gefallen?
Stützle selber, ja, wir haben es ja in den drei Gedanken geschrieben. Ich fand ihn anfangs ein bisschen übermotiviert, nach dem Motto, ich muss jetzt hier was zeigen, aber was auch daran gelegen haben könnte, dass er dachte so, hurra, hier ist großes Eis, ich bin frei, hier ist nicht mehr Toronto, NHL, kleines Eis-Action, sondern hier kann ich auch mal 3 Meter nach links und rechts laufen und habe dann keinen Gegenspieler vor mir. Das war schon okay, aber er hat es dann auch ein bisschen übertrieben. Vielleicht fühlte er sich auch besonders unter Druck gesetzt durch die ganzen Aussagen über ihn in den vergangenen Tagen. Aber es war schon okay. Man muss natürlich auch sehen, dass er knapp 2 Wochen kein Eishockey gespielt hat, was wirklich gar nicht so wenig ist. Dann natürlich, dass er hier in der neuen Mannschaft ist. Dann, auf, wie gesagt, neue Eisfläche und alles ist neu für ihn. Ja, da konnte man jetzt eh keine Wunderdinge erwarten. Es gab auch keine Wunderdinge. Deshalb würde ich sagen, war das schon eine solide Leistung.
Fand ich gut, natürlich. Er hat ja gezeigt, warum er einer der besten Spieler in der NHL ist. Erste Tor vorbereitet. Viel wichtiger fand ich, dass die letzte Aktion, da ist das Icing abgelaufen. In der Phase nochmal ein Bully in der Defensivzone. Hätte uns nicht so gefallen. Das hat er neutralisiert und noch das Tor von Tiffs vorbereitet. Das war eine sehr, sehr wichtige Aktion.
Harry Kreis über Tim Stützle und ja, gerade, also natürlich ist das ein technisch super Spieler, ne? Also natürlich will der 1-gegen-1 gehen, aber bei dieser letzten Aktion, als er da eben da das Empty Net Goal schießt oder beziehungsweise vorbereitet natürlich dann Caro und dann auf Tiffels und der macht die Bude, hast du doch gesehen, was der für ein unglaubliches Tempo hat, ne? Weil ich dachte da schon, ja, jetzt gibt's Icing, okay, nicht so gut bei 4-2 Führung, Norwegen drückt dann nochmal und dann kommt der Stütze da dahergeschossen. Also dieses Tempo ist schon auffällig gewesen.
Ja, und vor allen Dingen reden wir da über die 60. Minute, ne? Also, dass er am Anfang Tempo hat, ist klar, aber man hätte ja auch denken können, gerade er, der ja gesagt hat, er hat ziemlich gepumpt, dass er am Ende dann vielleicht nicht mehr diesen Vollsprint auspackt, das war schon beeindruckend und das war ja wirklich auch, das hat er ja, glaube ich, nicht gemacht, um irgendwie zu punkten, das hat er wirklich gemacht, um irgendwie der Mannschaft einen Bulli vor dem eigenen Tor zu ersparen und das war schon beeindruckend, fand ich auch.
Ja, lass den Jungen doch erstmal ankommen, ich glaube, auf ihm lastet sehr großer Druck. Ich ist nur eine Frage der Zeit, bis er dem gerecht wird. Man hat schon einige Ansätze gesehen, aber ich kann so selbst kaum erwarten zu sehen, was er uns noch bieten kann.
Marc Michaelis, sein Reihenpartner, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt natürlich. Du hast es auch schon gesagt, länger kein Eishockey jetzt gespielt. Also was heißt länger, aber es hat ein bisschen gedauert, seit die Senators aus den Playoffs raus sind. Dazwischen gereist, nach Europa gekommen, Jetlag, nicht so wirklich trainiert mit der Mannschaft. Insofern, glaube ich, werden die nächsten Spiele schon auch zeigen, dass sich der Mann nochmal steigert und vielleicht dann auch irgendwann nicht mehr alles erzwingen will, sondern einfach sagt, okay, ich habe jetzt meine Aktion gehabt schon, ich bin in der Mannschaft drin und ich kann jetzt einfach das Eishockey spielen, was mich auszeichnet und das hilft natürlich Deutschland enorm.
Ja, und ich glaube sogar, dass die Gegner ihm helfen werden. Also natürlich ist es schwieriger, gegen die Schweiz, die Amerikaner und die Tschechen zu spielen, aber dort wird auch anderes Eishockey gespielt und also Mannschaften, die offensiver spielen, was ihm vielleicht dann auch zugutekommt. Und vor allen Dingen wird er da nicht das Gefühl haben, ich nehme jetzt den Puck und renne einfach alleine durch. Da wird er automatisch anders spielen. Und das, ja, deswegen glaube ich auch, dass die nächsten Spiele sicherlich nicht schlechter sein werden. Wobei ich auch gar nicht sagen will, dass es schlechter war. Und ich fand es auch.
Ja, es war ein gutes Spiel von, also es war, ja, war gut von Stützle. Ich meine, der hat gleich mit der ersten Aktion mit Deutschland mit in Führung gebracht. Ja, schön abgefälscht, geht zum Tor hin, bringt die Scheibe, hat natürlich auch Scheibenverluste gehabt. Die bitterste war der in eigener Überzahl. Ne, wo er damals, genau, das war dann so zwischen. Ein bisschen,
lässig,
genau, ja, bis zwischenzeitlich ein bisschen zu lässig, aber es ist natürlich trotzdem, obwohl er jetzt noch nicht bei 100% ist, eine Riesenverstärkung für Deutschland.
Ja, und vor allen Dingen hat er halt auch die beiden anderen besser gemacht. Ne? Also wenn man gesehen hat, wie Michaelis und Elitz vorher gespielt haben, das war ja gar nichts mit Föderl zusammen. Und jetzt spielen die halt mit Schützle und die wirken direkt ganz anders. Also gerade Elitz, der wirklich ganz schwach gespielt hat, der war gestern ja nicht umsonst dann zum Spieler des Spiels gewählt, wobei ich Gubauer besser fand, kommen wir gleich dazu. Aber Elitz sah wie ausgewechselt aus. Und jetzt haben die beiden natürlich schon mal zusammengespielt, 2022 bei der Weltmeisterschaft, wobei wir jetzt einen Elitz danach auch gefragt haben und er hat dann gesagt, naja, es waren irgendwie 2 Spiele, das ist 2 Jahre her oder sowas. Also weiß nicht, ob er jetzt von der russischen Chemie reden kann, aber zumindest hat Stützle die anderen beiden anders aussehen lassen als zuvor.
Und das passt auch sehr, sehr gut, ne? Weil Stützle will natürlich die Scheibe am Schläger haben. Michaelis ist auch ein Playmaker, aber Michaelis ist intelligent genug, technisch gut genug und hat den Hockey-IQ, dass er weiß, okay, ich muss mich dann vielleicht mal schneller von der Scheibe trennen. Das heißt nicht, dass er das Spiel nicht macht, aber er ist jetzt nicht derjenige, der die Scheibe nach vorne trägt. Er ist offiziell der Center dieser Reihe. Ja? Er nimmt die Bullies, aber natürlich ist Stütze dann oft im Aufbau dann vielleicht doch eher der Center, der hinten supportet, den Puck nach vorne bringt. Und Michaelis hat halt einfach die Qualität zu erkennen, okay, da passe ich mich entsprechend an. Und Elitz ist natürlich dann nochmal ganz andere Situation. Na, wenn die Scheibe mal tief gespielt ist, dann rennt der natürlich hinterher in die Rundung. Er ist vor dem Tor, wie eben bei seinem Treffer, fälscht ab. Nachschüsse, Körperspiel. Insofern, ja, sieht es auf dem Papier, ergibt es Sinn, und auf dem Eis hat es auch funktioniert.
Ja, und ich fand, er hat auch ganz gute Defensivaktionen gehabt. Es gab mal so eine Szene, wo die, war das ein 2-auf-1 Konter, irgendwas für die Norweger, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel, hätte eine Riesenchance aus entstehen können und er richtig stark im Backcheck dann den Puck erkämpft. Also, es stimmt schon, dass er sich defensiv verbessert hat.
Ja, wir wussten, dass sie hart kommen, aber ich meine, auch für mich, jetzt weiß ich, wie viele Länderspiele ich jetzt genau habe, war schon mit das physisch intensivste, was ich bis jetzt erlebt habe. Aber ich bin relativ zufrieden, wie wir dagegen gehalten haben. Noch zur richtigen Zeit die Tore geschossen. Einiges an Verbesserungspotenzial noch, aber wir können recht zufrieden sein mit heute.
Ich glaube, beide haben ein bisschen dreckig gespielt. Es gehört dazu, im Eishockey war ein sehr wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Und ich meine, wenn man physisch spielt, kann man kann ein oder andere Sache auch daneben gehen und vielleicht eine Strafe. Und was die Schiedsrichter pfeifen, ist nicht unsere Sache. Wir konzentrieren uns auf das, was wir machen können, und dann geht's weiter von da.
Marc Michaelis und Tim Stützle zur Härte in dieser Partie. Was ist auch schon angedeutet, mir hat's gefallen, dass die Norweger da so körperlich dagegen gehalten haben. Teilweise natürlich drüber, aber ja, die waren der Herausforderer und haben die Herausforderung angenommen. Aber Michaelis hat ja schon gesagt, also möglicherweise das Länderspiel, das er bestritten hat, mit der meisten Härte des Gegners, und natürlich dann hinten raus der Slash gegen Jonas Müller, dann natürlich auch Aktionen dabei, die drüber gegangen sind. Aber ich finde, das war von beiden Seiten. Also Stolberg ist bekannt als harter Hitter, der hat ausgeteilt, aber der hat von Seider und Stützle teilweise dann einmal sogar im Sandwich auch einstecken müssen. Also das haben beide Mannschaften so gespielt.
Ja, wobei ich fand, im ersten Drittel hätten die Norweger mindestens 3 Strafen mehr kriegen müssen. Also da waren wirklich Checks, die waren deutlich zu spät. Da hatte der deutsche Spieler den Puck schon längst abgegeben. Und dann, kennt ihr dieses 21, 22, da muss der Check aber auch kommen. Aber ja, dann gab es auch mal 23, 24. Ne? Also da hätten die Schiris echt durchgreifen müssen. Da gab es auch Bandenchecks von hinten, fand ich. Also das war schon deutlich drüber. Und das sehe ich dann auch bei den Schiedsrichtern, ehrlich gesagt, weil die hätten da viel früher eingreifen müssen. Die hätten einfach direkt im ersten Drittel mal 2 Norweger rausstellen müssen. Dann natürlich auch mal einen Deutschen, wenn die übertrieben haben. Aber die haben das Spiel so ein bisschen entgleiten lassen. Und ich dachte zwischendurch so, oh, nicht, dass jetzt hier so ein ganz wildes Gehacker wird. Weil es war doch wieder dieser Klassiker, abgepfiffen und nochmal ein Crosscheck hinterher und nochmal ein kleiner Schlag hinterher. Oder in einem Zweikampf, wo der Puck dann längst schon weg ist, einfach nochmal einen kleinen Schlag von hinten und so. Also das war mir ehrlich gesagt alles zu viel. Und da sehe ich ganz klar die Schiedsrichter in der Schuld, weil die Norweger machen das, was erlaubt werden, was erlaubt ist. Man kennt das ja, ne? Man testet am Anfang so ein bisschen aus, wie weit kann ich gehen. Und wenn die Schiris gar nicht eingreifen, dann gehe ich halt immer einen Schritt weiter. Und irgendwann waren diese Schritte halt deutlich zu weit, aber die Schiedsrichter haben nichts gemacht. Und das hat mich dann ehrlich gesagt ein bisschen genervt, weil es dann auch so viele, das war mir zu nicklig dann irgendwann, und dann gab es noch so viele Unterbrechungen. Wir haben irgendwann mal verglichen, wie viel Bullies es in dem Spiel gibt und wie viel Bullies es im Parallelspiel gibt. Und das Parallelspiel war ja auch irgendwie 20 Minuten früher vorbei. Klar, lag natürlich auch an dem Loch im Eis, aber lag auch daran, dass es ständig Unterbrechungen gab. Und das hat ein bisschen genervt, ehrlich gesagt.
Wie habt ihr auf der Tribüne diesen Slash von Elfswin gegen Müller wahrgenommen? Wie habt ihr denn diskutiert? Wie ordnest du ihn ein?
Ich habe ihn ehrlich gesagt live gar nicht gesehen. Also ich hab den Puck verfolgt und habe dann auf einmal gesehen, dass Müller dann so abhebt und dachte, oh, das sah aber ein bisschen schwalbig aus, weil der halt so aussah wie, du kennst doch dieses berühmte Bild da, wo der eine von hinten erschossen wird, ne? So ein bisschen sah das aus, ne? Und dann wurde aber die Szene eingeblendet oben, und das wurde aber erst aus so einem Kamerawinkel eingeblendet, wo das wirklich eher nach Schwalbe aussah, und dann sind die norwegischen Fans total abgegangen. Das war Schwalbe, Skandal und sowas. Und dann haben sie aber noch einen anderen Winkel gezeigt, und dann habe ich gesagt, okay, das war wirklich eine dreckige Aktion, richtig in die Kniekehle rein. Für mich war völlig klar, 5 Minuten, der Kollege geht duschen. Und dann reduzieren die das auf 2 Minuten. Also das fand ich völlig strange, ehrlich gesagt.
Man weiß natürlich nicht, wie hart dieser Slash war, ne? Wie groß der Impact auch war. Aber er war natürlich, die Situation war vorbei und von hinten natürlich auch eine feige Aktion von Elfsfin, überhaupt keine Frage. Ich habe mir auch im ersten Moment gedacht, okay, der Müller macht ein bisschen zu viel draus. Du weißt natürlich auch nicht, ja, wie weh das jetzt getan hat, aber er ist ja fast so ein bisschen weggesprungen, fand ich ein bisschen eine komische Reaktion. Wir haben so ein paar Embellishment, so ein paar Embellishment-Calls ja auch schon gehabt bei diesem Turnier. Unter dem Strich, ja, war es das Foul des Norwegers und ja, ich habe mir dann noch ein paar Zeitlupen gedacht, also ich habe die Live dann auch bekommen, die Zeitlupen, ja, kannst du schon auch auf 2 Minuten dann einfach lassen.
Ja,
okay. Ist halt immer die Frage, andererseits hat null zu tun, also ich weiß nicht, ob der Schiedsrichter dann da in der Situation, wenn er genau daneben steht und das genau sieht, dann einschätzen kann, wie hart war jetzt der Schlag. Es ist immer die Frage, ist das so das Ding, was wir auch schon besprochen haben von Crosby, so ein kleiner Tap oder ist es wirklich ein Schlag? Und wenn es dann natürlich wirklich ein Gehacke wird in die Kniekehlen, dann würde ich auch eher auf 5 Minuten gehen. Wie gesagt,
ja, es war jetzt keine Axt, ne? Also er hat ihn jetzt nicht komplett weggemäht oder sowas. Aber ich finde halt so, ein Typ, der nicht den Puck hat von hinten auf die Kniekehle, wo man weiß, die ist nicht wirklich geschützt, finde ich, ist schon was komplett anderes, als wenn du einem irgendwie auf die Hose schlägst, ne? Wie Crosby es gemacht hat.
Gab ja danach dann nochmal Powerplay für Deutschland, aber da haben die Norweger dann den Torwart rausgenommen, haben 5 gegen 5 gespielt und Deutschland hat dann zwar ein Powerplay-Tor gemacht, das erste bei diesem Turnier, aber das war eben das schon angesprochene Empty-Net-Goal, als einfach Stützel das Laufduell gewonnen hat und Tiffels dann am Ende getroffen hat, also kein klassisches Powerplay-Tor und vielleicht dieses Überzahl, ja, zumindest in den ersten 3 Spielen, die größte Baustelle.
Die haben unser Aufbau gestört, haben auch unheimlich viel Druck in der Offensivzone, unsere Offensivzone gemacht. Aber wir nehmen das als Lerneffekt und schauen, was wir damit rausnehmen aus diesem Spiel.
Ich glaube, dass wir einfach vielleicht mal trainieren müssen. Zusammen mit Powerplay, wir haben noch nicht viel trainiert. Ich war jetzt einmal auf dem Eis, aber es ist ganz normal. Ich meine, jeder spielt eine andere Position vielleicht auch im Verein. Jeder spielt mit neuen Spielern, da weiß man nicht so genau, wo der andere jetzt vielleicht ist. Ich kann einiges besser machen im Powerplay.
Bernd, Überzahl. Einerseits natürlich schon noch die Aggressivität der Norweger. Andererseits Stützel da mit rein ins erste Powerplay oder in die eine Powerplay-Formation und noch nicht so wirklich trainiert. Aber das sah einfach nicht gut aus jetzt gegen Norwegen, muss man auch sagen. Auch wenn es nicht trainiert ist, da ist so viel individuelle Qualität und da muss gegen die Schweiz, gegen Tschechien, gegen die USA, gegen die starken Gegner, muss da eine deutliche Steigerung her in Überzahl.
Also ich finde das ganze Turnier über schon eine Katastrophe. Die besten Überzahlspiele waren eigentlich im ersten Spiel gegen Ungarn, wo es dann einmal diesen Querpass von Föderl auf Michaelis gab und einmal das von Michaelis auf Föderl, wo die dann beide aus guter Position vergeben haben. Das war wirklich schön herausgespielt. Und ob der Puck dann reingeht, gut, das ist dann manchmal ein bisschen Glück oder Pech. Und finde ich, da kannst du nicht immer generell über das Powerplay urteilen, ob der Puck jetzt reingeht. Aber jetzt gegen Kasachstan gab es ja gar keins. Also das ist irgendwie auch strange, dass du gegen eine Mannschaft wie Kasachstan nicht ein Überzahlspiel hast. Und gegen Norwegen, das war richtig schlecht aus, weil sie ja noch nicht mal vorne in die Zone reingekommen sind. Klar, natürlich auch schwierig, wenn dann so Fehlpässe kommen wie von Schützle, dass dann du gar nicht erst in den Aufbau kommst. Aber also, das kann ja wohl bitte nicht der Anspruch sein. Und ja, das Eis ist eine Katastrophe. Das ist natürlich schwierig, wenn du den Puck schnell bewegen willst und sowas. Aber ich meine, andere Mannschaften, die wir hier sehen, die spielen vom gleichen Eis und die haben auch schon mal ein Powerplay-Tor geschossen oder zumindest mal irgendwie ganz gut kombiniert da vorne. Also Powerplay war für mich wirklich das mit Abstand schlechteste gestern und so kann halt nicht weitergehen.
War letztes Jahr ja die große Stärke von Deutschland oder eine der Stärken, ne, mit 33,3%, also da 7 Tore in 21 Situationen, jetzt eben nur dieses eine Tor und das war kein klassisches Powerplay-Tor, sondern eben einfach dieses Empty-Net-Goal, als Norwegen den Torwart vom Eis genommen hat und dann schauen wir eben drauf auf andere Mannschaften in der Gruppe, also selbst die Kasachen haben schon 3 Überzahltore geschossen, ne, Tschechien 2-mal getroffen, die Schweizer haben schon 2-mal getroffen, also wenn wir nur in Herning bleiben und auch Norwegen hat einen super Powerplay-Tor geschossen in diesem Spiel. Das war klasse gespielt.
Und wer?
Ja, Martinsen. Ja, dann
sicher. Aber und wer hat die Vorlage gemacht?
Brandsek Nygaard. Geiler Pass und dann Martinsen.
Und die andere Vorlage?
Ja, wahrscheinlich der Johannes Hensen.
Hallo. Das heißt, es gibt noch Hoffnung für die Düsseldorfer EG. Zumindest, wenn man zurückschaut.
zumindest die Eckspieler sind jetzt bei der Weltmeisterschaft gut.
Ne? Zumindest die Eckspieler schaffen was. Ehl hat auch schon getroffen. Das heißt, ja, die Geschichte ist großartig, die Zukunft natürlich auch rosig. Aber bleiben wir hier bei der WM.
Ja, aber eigentlich haben wir jetzt alles zu dem Spiel besprochen, oder? Ah nee, da war ja noch was.
Lubo, ich kann das nicht ehrlich beantworten. I'm going to get in big trouble if I answer that question. Ehrlich. I'm going to get in big trouble. Es ist natürlich auch für die Spieler... Ich meine, die sind mental stark, aber es ist uns jetzt, ich glaube, mindestens 2-mal passiert, oder seit dem Check von Seider, genau an der Stelle. dass das Eis nicht so hält. Das ist frustrierend, weil es gibt Unterbrechungen, aber die Spieler sind mental stark genug. Die ärgern sich ein bisschen, aber die überwinden das und wir spielen weiter.
Da hat er direkt eine Scholle rausgebrochen da in der Situation. Ich meine, da hat einer gebremst und dann bricht da wirklich, was war denn das? Das waren 5 auf 15 Zentimeter, was da rausgebrochen sind. Also unglaublich.
Ja, auch total unwürdig. Jetzt muss man natürlich sagen, das ist hier keine klassische Eishalle. Das ist ja eher so eine Messe- und Eventhalle, hinter auch viele Konzerte. Die Handball-Weltmeisterschaft war zum Beispiel auch in der Halle. Hier wird auch sonst nicht normalerweise Eishockey gespielt, weil der lokale Verein hier aus Herning, der spielt ja in einer anderen Halle. Das ist die, die hier ein paar Meter entfernt ist, wo man dann mit dem Bus hinfahren muss, wenn man trainieren will. Deswegen ja, dass das nicht Eisverhältnisse wie in Montreal sind, verstehe ich. Aber das ist unwürdig.
Ich muss sagen, dass das nicht Eisverhältnisse sind wie in Straubing oder Augsburg, verstehe ich. Montreal sagt er, ja. Bestes Eis der Welt, ja, Straubing, Augsburg auf jeden Fall. Ne?
Also. Ja, wahrscheinlich auch das. Und ich finde es ehrlich gesagt unwürdig für eine Weltmeisterschaft, weil es geht ja nicht nur darum, dass da mal was rausbricht. Das ist natürlich extrem bitter und das ist dann so das Augenscheinlichste, weil das Spiel unterbrochen werden muss oder ein Drittel verkürzt werden muss. Aber ich finde auch die grundsätzliche Eisqualität. Du siehst ja, wie die Scheibe hoppelt. Du siehst, wie schlecht die Pässe ankommen. Und das geht einfach nicht für eine WM. Und Philipp Grubauer, den können wir jetzt mal hören, hat dann noch ein anderes Problem mit. Nämlich nicht nur, dass das Spiel da nicht schön ist.
Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Wahrscheinlich nicht, dass ich nur eine Rüge von der IHF kriege. Ja, schwierig. Also ganz schwierig. Wie man das dann halt auch wieder gesehen hat, ist es dann auch meiner Meinung nach auch gefährlich für den Spieler. Ja. Weil es halt eben so weich ist. Und mir kommt das vor, so schnell, anstatt dass sie vielleicht in der Drittelpause noch mal eine Minute oder zwei Minuten länger machen, damit das Eis wirklich anzieht, aber du kannst ja kaum mehr einen Pass dann spielen. Das ist halt wie auf dem Weiher, der wo irgendwo schmilzt. Also ist sehr, sehr schwer und ja, jetzt haben wir eh noch Glück gehabt, weil es draußen ein bisschen kälter ist. Jetzt, wenn es draußen noch wärmer ist, dann wird es nochmal einen Ticken weicher auf dem Eis. Also von daher, hoffentlich kriegst du das hin. Du sinkst halt extrem ein und dann kannst du dann nicht mehr rutschen aus der Hütte zum Beispiel, weil das Eis sehr, ja, wie wenn Eis schmilzt, also so Slush-Eis ist halt dann ist und dann bleibst du halt immer stehen. Ist halt, wenn du einsinkst, wie wenn du auch im Sandkasten praktisch mit Gewichte läufst, dann sinkst du auch ein bisschen oder einen Zentimeter mehr ein und so ist das für uns.
Geile Vergleiche, einerseits der Groovy.
Drei Vergleiche, Alter.
Der Groovy auf dem Slushy und dann mit den Gewichten im Sandkasten. Und was war das dritte noch?
Der Weiher,
ja, genau. Philipp Grubauer, der, ja, also das vergisst man, glaube ich, immer, dass das natürlich auch für einen Torhüter sicherlich anstrengender ist, ne? Wenn du immer so ein bisschen einsinkst und dann irgendwie nicht bei dem Push nicht den klaren Kontakt hast und nicht klar irgendwie die Kufe setzen kannst. Also das ist dann auch so ein Punkt. Wir sagen immer, es ist gefährlich und irgendwie bleibt die Scheibe vielleicht hängen oder so und läuft nicht so richtig, aber auch für die Torhüter ist das ein Punkt.
Ja, aber ich finde, dass die Gefahr anspricht, finde ich, das ist das Hauptding, weil, wie gesagt, man kann sagen, ja gut, dann ist das Spiel nicht so schön, was natürlich auch nicht doll ist, ne, bei der Weltmeisterschaft, aber wenn das wirklich gefährlich ist und die Leute sich dann verletzen können, das ist ja nochmal eine ganz andere Ebene.
Deutschland gewinnt mit 5:2 gegen Norwegen, dritter Sieg im dritten Spiel, auch die Tabellenführung, aber jetzt kommen die richtig starken Gegner.
Wir haben ja wirklich in den letzten zwei WMs, wo ich dabei war, große Duells, beide Male im Viertelfinale. Dieses Mal ist eine andere Konstellation, wir treffen uns in der Vorrunde. Ist immer ein Challenge, große Rivalität. Spieler mögen diesen Challenge. Ja, das sind immer gute Spieler, das erwarte ich jetzt auch im nächsten Spiel gegen die Schweiz.
Ja, dann erwarten wir alle. Und ich würde sagen, die Schweizer sind bereit, ne? Die Deutschen sind auch bereit. Es ist, glaube ich, nicht so aktuell, dass man sagt, da hat noch einer eine Rechnung offen. Das fand ich, war letztes Jahr ein anderes Thema. Oder sagen wir so, vor zwei Jahren war dieses große Thema, die Deutschen gewinnen immer. Die Schweizer sind zwar in der Vorrunde die bessere Mannschaft gewesen, waren der Favorit, aber du hast schon gemerkt, nee, die Deutschen, die sind irgendwie in den Köpfen der Schweizer drin. Dann vergangenes Jahr war das große Thema, ey, die Schweizer können nicht mehr gegen die Deutschen gewinnen. Die müssen jetzt mal, haben sie dann auch. Ich finde, dieses Jahr ist das eher so, es gibt keine großen Sticheleien, es ist sehr viel gegenseitige Wertschätzung zu spüren, aber trotzdem wird das natürlich ein großes Spiel. Und dadurch, dass die Schweizer ja gegen die Tschechen verloren haben, müssen sie dieses Spiel eigentlich gewinnen, weil sonst hätten sie die zwei ihrer drei Top-Gegner, wenn man Deutschland jetzt mal dazu zählt, hätten sie dann nicht geschlagen. Und die Deutschen wiederum denken sich, naja, wir haben hier bisher ein super Turnier gespielt, zumindest was die Ergebnisse angeht, 3 Spiele, 3 Siege, aber jetzt kommen die großen Gegner, wenn wir da direkt eine Klatsche kriegen, dann was ist denn das dann noch wert, was wir vorher gemacht haben? Also ich glaube, es wird schon ein interessantes Spiel.
Deutschland hatte mit diesem 3-1 im Viertelfinale 2023 auf dem Weg zur Silbermedaille den dritten Sieg in Serien im K.O.-Spiel gegen die Schweiz eingefahren. Da war ja der Nöbels-Penalty, ihr erinnert euch, 2021 auch im Viertelfinale, als Deutschland schon 0-2 zurück war, dann Gawanke erst mit Extra-Attacke ausgeglichen hat und Nöbels eben diesen geilen Penalty verwandelt hat. Und dann nehmen wir da das natürlich Olympia 2018 noch mit dazu in diesem Playoff-Spiel, als Deutschland 3-2 nach Verlängerung gewonnen hat. Also immer enge Spiele.
Und nicht an die Heim-WM 10 war das?
2010, genau.
Auch, die Schweizer in Mannheim damals geschlagen haben.
Genau, Gogola, der Torschütze, Deutschland am Ende.
Die Schweizer hatten jahrzehntelang, muss man echt sagen, kein K.O.-Spiel gegen Deutschland gewonnen.
Ja, ja, Jahrhunderte lang eigentlich fast. Ne?
Aber, ja, hallo, es war 2010.
Ja, das ist fast ein Jahrhundert her, ja.
Kollege. Ja.
Aber die Schweizer haben
da warst du noch knackig.
Aber die Schweizer haben bis jetzt gezeigt bei diesem Turnier, dass sie richtig Qualität haben.
Schnell, sehr schnell. Wenn wir sie Scheibe laufen lassen, wenn wir sie Scheibe tief spielen, die machen natürlich sehr viel Druck, spielen auch körperbetont, aber nehmen die Räume viel mehr durch Schlägerarbeit und schnelle Schlittschuhlaufen weg.
Hast du die gegen die USA gesehen, die Schweizer?
Teilweise. Das Scouting wird noch stattfinden. Aber es ist vielleicht eine der schnellsten Mannschaften hier bei der WM.
Ja, dieses Tempo ist, glaube ich, wirklich das, was die Schweizer auszeichnet. Und ich glaube, es wird natürlich ein intensives Spiel, es wird ein schnelles Spiel, klar, es wird auch ein hartes Spiel, denke ich. Dieses Tempo müssen die Deutschen erstmal mitgehen, was die Schweizer hier an den Tag legen. Jetzt auch noch mit Kevin Fiala, der mit dazugekommen ist gegen die USA. Und es ist natürlich ein bisschen vergleichbar, ja. Bei der Schweiz kommt Fiala ein NHLer, bei Deutschland kommt Schützle ein NHLer. Fiala hat da schon noch mal einen besseren Eindruck gemacht, ne? Ja, gleich in die erste Reihe rein mit Hischier und mit Moy. Insofern. Ich habe eigentlich schon das ganze Turnier Bock auf dieses Spiel, aber nach dem, was die Schweizer bis jetzt hier zeigen und dass Deutschland jetzt Erster ist mit 9 Punkten und die Schweizer ja auch gewinnen müssen, um da erstmal wieder vorbeizuziehen, habe ich noch mehr Bock auf dieses Spiel.
Ja, absolut. Das wird das Beste. Wird auch das Spiel mit den beiden größten Fangruppen, abgesehen von den Dänen. Ich glaube, die Atmosphäre wird auch ganz nett. Die ja hier echt ein bisschen mau ist, habe ich ja schon mal gesagt. Gestern waren noch nicht mal 4.000 Zuschauer in der Halle. Ich finde das auch ein bisschen unwürdig für eine WM. Das wird wahrscheinlich ein bisschen besser. Und dann ist natürlich immer Deutschland-Schweiz großes Ding. Ich glaube auch, dass es ein gutes Spiel wird. Gerade auch was das Tempo angeht, auch was die Härte angeht. Aber ich erwarte halt eine andere Härte, als das jetzt beim Norwegen-Spiel war. Nicht so eine dreckige Härte, sondern eher eine Härte um den Puck. Und das ist ja dann immer schön anzuschauen.
Jetzt wird's von der Sprachmelodie ein bisschen anders hier im Podcast, ne? Jetzt haben wir hier den Süden in Deutschland, den Westen in Deutschland mit Bernd. Und jetzt hören wir einen Schweizer mit Leonardo Cennoni. Der hat sehr gute Erinnerungen an Deutschland.
Das war mein erstes Länderspiel gegen Deutschland. Ja, und wir haben 1-0 gewonnen, das weiß ich.
2-0
Aber wie viel Mal? Nein, ich weiß nicht. Wir hatten in Deutschland gehabt früher und, aber ich weiß noch, es war das erste Spiel.
Für die Deutschen ist die Schweiz immer das größte Spiel. Ist das für euch umgedreht eigentlich auch so?
Ich freue mich. Ich freue mich gegen alle Mannschaften, auch gegen die Deutschen. Wir hatten Up and Downs gegen sie. Aber es ist ein neues Jahr. Es sind alle motiviert und alle glücklich, hier zu sein. Also.
Der Goalie der Schweizer, Leonardo Cennoni, Shutout in seinem ersten Länderspiel gegen Deutschland. Shutout jetzt auch zuletzt gegen die USA. Und du hast dich unterhalten mit ihm. Ist der Typ so entspannt, wie er klingt?
Der ist sogar noch entspannter. Der kommt da an, der lacht schon, wenn er einen sieht. Gut, vielleicht sah ich jetzt auch lustig aus in seinen Augen. Aber ja, der ist einfach total positiv, total nett. War natürlich auch nach einem Shutout-Sieg gegen die USA. Ne? Warum soll er da schlecht gelaunt sein? Aber unglaublich netter Kalin. Alle nett. Auch Patrick Fischer, mit dem haben wir noch gequatscht. Mit Andres Ambühl haben wir noch geredet. Über was anderes, über einen Text, den ich die Tage mache. Und vielleicht kommt hier noch ein kleines Special. Also alle total freundlich, total zugewandt. Und ja, ich kann nichts Negatives über die Schweizer sagen. Weder auf dem Eis noch in der Mixzone.
Ja, und sie spielen gutes Eishockey, sie spielen schnelles Eishockey. Das ist ja auch der Stil von Patrick Fischer, ne? Aggressiv, schnell, geradlinig auch in Richtung Tor.
Gute Leute dafür, ne?
Also ja, genau.
Mit dem Kader kannst du dich auch nicht hinten reinstellen.
Ne? Nee, absolut. Und das ist halt das Ding, das ja auch irgendwie faszinierend ist, dass die Schweizer es dann doch immer schaffen, größtenteils die NHLer auch zu bekommen bei diesem Turnier. Und dann halt immer eine geile Mannschaft haben. Letztes Jahr Silbermedaille gewonnen und wirklich gewonnen. Also die sind da ja durchs Turnier, hat man schon während des Turniers gedacht, okay, während der Gruppenphase, okay, da ist einfach ein Medaillenfavorit mit dabei und das haben sie dann auch gemacht und haben wir dann auch das Finale nur knapp verloren mit 0-2 gegen Tschechien, Empty Net Goal hinten raus, also enger geht's fast nicht. Klar ist Roman Josi jetzt dieses Jahr nicht mit dabei, das tut natürlich ein bisschen weh aus neutraler Sicht, weil du die besten Eishockeyspieler sehen willst. Der Mann hat eine Gehirnerschütterung, spielt jetzt nicht, aber du hast eben, wie angesprochen, Hischia mit jetzt Fiala und eben Moida noch mit dazu. Du hast André Ghetto, Malgin.
Timo Meier.
Ja, genau, Timo Meier mit André Ghetto und Malgin mit den beiden Zürchern. Genau, du hast Siegenthaler, der jetzt auch getroffen hat gegen die USA in der Verteidigung. Bisschen anderer Spielertyp als Romagnosi. Aber du hast halt einfach die NHLer mit dabei und einfach starke europäische Spieler auch aus der Liga. Also du hast einerseits NHL und dann ist es halt durchgehend einfach National League aus der Schweiz. Und ja, wir sehen da immer wieder, dass das vom Niveau einfach auch hoch ist, was diese Top-Spieler aus dieser Liga dann bringen bei einer Weltmeisterschaft.
Total, ich meine, die gewinnen ja nicht umsonst jetzt mittlerweile auch die Champions League und dominieren dann auch Teams aus anderen europäischen Ligen. Dass die Schweizer natürlich immer wieder so eine Top-Mannschaft zusammenstellen, liegt aber, glaube ich, auch daran, dass sie halt das Ding noch nicht gewonnen haben. Ich könnte mir vorstellen, wenn sie 18 oder 24 Weltmeister geworden wären, würde der ein oder andere Spieler vielleicht dann auch mal sagen, okay, ich habe das jetzt erreicht, jetzt reicht's mir. Aber solange sie das nicht gemacht haben, könnte ich mir vorstellen, dass es auch daran liegt, dass sie immer alle kommen, weil sie dieses große Ziel haben, mal Weltmeister zu werden. Darf ich nicht vergessen, die Schweiz hat ja nicht immer nur gute K.O.-Phasen gespielt. Die haben ja jetzt auch schon mal die Gruppenphase gewonnen mit 7-0. Also 7 Siege, 0 Niederlagen, meine ich damit. Das ist ja vielleicht noch beeindruckender, als dann irgendwie ein Penalty-Schießen im Viertelfinale zu gewinnen.
Du hast gesagt, zwischenzeitlich die Schweiz jahrhundertelang ohne Sieg gegen Deutschland. Immer mit dabei übrigens in diesen paar Jahrhunderten. Andres Ambühl.
Vielmal, ja.
Zu oft?
Nein, aber oft, ja. Nein, es sind immer sehr enge Spiele und ja, es ist eine gute Mannschaft und es wird sicher wieder sehr ausgeglichen und eine enge Partie werden.
Das wäre ein Ding, wenn der Ambühl hier zum Abschluss seiner Karriere die Goldmedaille holt mit den Schweizern. Andres Ambühl, 20. Weltmeisterschaft. Du wünschst es ihm. Also die sollen, Deutschland soll nicht die Goldmedaille holen, sondern die Schweiz. Ah, interessant.
Boah, das wäre echt ziemlich latte. Also klar, wenn die deutsche Mannschaft im Finale ist, dann will ich mich jetzt nicht beschweren, dass die deutsche Mannschaft das Spiel gewinnt. Aber für Ambühl wäre es doch wunderbar. Also einen schöneren Abschluss dieser Karriere könnte es doch gar nicht geben.
Ja, das stimmt natürlich. Und also ich habe einfach Lust auf dieses Spiel am Donnerstag. Ich freue mich einfach drauf. Es waren immer enge Spiele, wie gesagt. Es sind gar nicht so viele Tore gefallen. Es ist ein Prestigeduell. Die Spieler freuen sich drauf. Und ja, wir werden dann wieder drüber sprechen, wenn Deutschland gespielt hat gegen die Schweiz am Donnerstag beziehungsweise dann am Freitag. So wie wir über alle Partien sprechen der deutschen Mannschaft. Und ihr kriegt ja jetzt zusätzlich auch noch die 10 Minuten Eishockey während dieser Weltmeisterschaft. Also die meisten Sachen, die sonst so passieren jetzt in der Gruppenphase, die dann eben in den 10 Minuten Eishockey, also die anderen Ergebnisse. Wir konzentrieren uns hier jetzt vor allem eben auf Deutschland, machen so ein paar Specials. Die bekommt ihr auch, wenn ihr bei Start Next supportet. Und da sage ich heute Dankeschön an Andreas, an Markus, an Tim, an Luca, an Oliver, an Julian und an Felix. Die alle sind nämlich seit der letzten Sendung mit dazugekommen, haben sich gedacht, komm, ich supporte die beiden da und hole mir, wenn ich mindestens mit 5 Euro dabei bin, eben auch noch die 3 Gedanken nach jedem Deutschlandspiel. Die kriegt ihr dann zugeschickt über Start Next, also Texte. Und wie gesagt, Specials. Mit Ambühl hast du gesprochen, auch über seine Karriere. Ja, nicht nur über Deutschland, sondern auch über seine Karriere. Und warum er die Entscheidung getroffen hat, eben jetzt diese Karriere zu beenden nach der Weltmeisterschaft. Und wir wollten auch noch so ein bisschen quatschen. Wie arbeiten wir eigentlich hier während der WM? Du vor Ort, ich jetzt hier mit dem Podcast-Studio. Wie basteln wir das alle zusammen? Vielleicht auch noch so ein bisschen, wie arbeite ich als Kommentator? Also es gibt ein paar Specials, die gibt es über Startnext und da geht ihr einfach auf startnext.com/WM-2025, supportet dieses Projekt, hört weiterhin die Podcasts und kriegt dann auch die Sonderepisoden und die Specials, die wir vor allem veröffentlichen. Genauso machen wir das, ne, Herr Schwegerath? Da nickt er.
Genau,
das ist
so
immer gut.
Nicken
im Podcast.
Ja, nicken im Podcast ist doof, ist mir auch gerade aufgefallen, stimmt.
Genau.
Ja, aber was soll ich jetzt sagen? Soll ich sagen nein oder was?
Ja,
nein,
nee, stimmt. Genau, Kopfschütteln im Podcast ist auch blöd. Also Kopfschütteln im Podcast ist noch blöder als nicken. Vor allem, wenn ich was sag. Ja,
wie wär's mit dem Mittelfinger so zwischendurch mal?
Okay, ich glaube, wir müssen Schluss machen.
Ja, ich denke auch.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin.
Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.